Die Menstruation, eine Frau, ein Nifas, Wochenbett. Da haben wir über diese Regeln gesprochen. Ich meine, war das ein, wenn man jetzt sieht und sich überlegt, wie viele Themen wir besprochen haben. Die sind nicht jetzt ein und zwei Unterrichte, die waren viele Unterrichte. Das heißt aber eigentlich, die Brüder, die mitgemacht haben und die Schwestern, die sollten jetzt diese Basis haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann leider war alles umsonst. Wegen Wissen. Aber wegen Lohn, inshallah nicht. Wissenmäßig, wenn man das nicht gelernt hat, ist es umsonst. Aber ajarmäßig war das inshallah der Lohn. Dann, barakallahu fikum, haben wir das zweite Buch angefangen. Das zweite Buch. Das war das erste Buch. Das erste Buch, wir haben, barakallahu fikum, sieben Kapitel. Sieben Kapitel. Und die waren so ungefähr, barakallahu fikum, mit ungefähr 14 Themen. Und die sind basierende Themen für uns. Das heißt, die sind Basis für uns. Und zwar ein Talib Ilm, der sollte das wissen. Aber leider sehen wir heute einen Fehler bei vielen Brüdern und bei vielen Schwestern. Die reden über große Themen und die kennen diese Themen nicht. Und wenn man ihm sagt, ja komm, lerne das, der sagt, ja schau mal die Nation, was mit unserer Nation passiert. Ja, aber die Nation, die Religion nicht mehr. Dann wird sie nicht weiterkommen. Dann kamen wir zum zweiten Buch. Das zweite Buch war das Buch des Gebetes. Das Buch des Gebetes. Der erste Kapitel war die Gebetszeitenkapitel. Das wird Mu'aqid as-Salah. Da wird über die Zeiten des Gebetes gesprochen. Und über jedes Gebet an sich selbst allein. Und dann haben wir gesprochen, wann ist es besser zu beten, zu jedem Gebet. Und wir haben dann bestimmt, wie man die Gebetszeiten bestimmen kann. Also wann kannst du die Gebetszeiten bestimmen? Dann war es auf jeden Fall, wir im zweiten Kapitel über Al-Adhan gesprochen. Über Al-Adhan. Gesprochen, das wird Gebetsruf und über Al-Iqama. Und das war das Letzte, was wir gemacht haben. Das zweite Buch, das Buch des Gebetes, Barakallahu Fikum, besteht aus 15 Kapiteln. Wir werden in diesem Buch, inshallah, weiter lernen, und zwar, wir haben, wie ich schon gesagt habe, wir haben über die Zeiten des Gebetes und dann über Al-Adhan, dann sprechen wir über die Bedingungen des Gebetes, dann Art und Weise, wie man betet, wann ist das Gebet ungültig, was darf man im Gebet, was man nicht im Gebet darf, wann ist das Gebet Pflicht? Dann sprechen wir über Salat al-Tatawwu', das bedeutet zusätzliche Gebete. Dann, barakallahu fikum, sprechen wir über Gemeinschaftsgebete, Vergesslichkeit, Niederwerfungen, Nachholen der Gebete. Dann über Jumu'ah-Gebet, über Festgebete, über Gebet, wenn man im Angstzustand ist, dann über Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis-Gebet und dann reden wir zu Ende über Salat al-Istisqa. Das sind diese Kapitel, die wir inshallah behandeln werden. Und inshallah, wenn wir so weit sind, wenn wir bei Jumu'ah-Gebet stoppen, dann wird eine praktische Übung geben, weil wir schon mit den praktischen Übungen anfangen werden, inshallah. Bei Jumu'ah-Gebet, dann machen wir praktische Übungen. Das heißt, der Unterricht wird dann anders gebaut, als so unser Unterricht geht. Das heißt, inshallah, manche Brüder werden als Hausaufgabe oder als, sage ich jetzt, Hausarbeit, die werden bekommen als Hausarbeit, dass sie eine Rede aufbauen, so 5 Minuten, und dann kommt der Bruder hier und der steht hier auf Minbar und wir machen als Khutba, als Jumu'ah-Rede. Und dann hören wir, was er sagt und wie er sich bewegt und was er von Bewegungen macht. Und dann wird das korrigiert, inshallah. Das ist ein Thema, was wir als praktische Übung anfangen. Und die andere praktische Übung wird dazu sein, in Hadith, dass die Brüder Hadith aufgeteilt werden. Das heißt, du bekommst ein Hadith und dann musst du dich vorbereiten. Und dann wirst du das hier sozusagen übertragen. Und du musst das erklären hier für uns. Für uns alle. Und dann hören wir. Und dann sozusagen sehen wir, wie weit man gekommen ist. Das müssen wir endlich anfangen, Barakallahu fikum. Aber erstmal wollen wir die Grundlagen sozusagen vertiefen bei uns. Ich hoffe, dass die Brüder und dann die Schwestern, die mitmachen, Barakallahu fikum, und Jazakallahu khairan, dass sie sozusagen dass sie diese Themen, die wir behandeln, dass diese Themen wiederholen werden. Das heißt, der Unterricht darf nicht so angenommen werden. Wir machen ein bisschen. Und dann hören wir was Gutes und fertig kommen. Das wird uns nicht weiterbringen. Sondern du musst in was tun. Und jetzt kommen wir, inshallah, zu unserem heutigen Unterricht nach diesem Vorgang. باب شروط الصلاة. Ich möchte auch das Gelesen für uns erlernen. Schurut. Bab bedeutet Kapitel. Bab ist in Arabischen Tür. Und wenn wir in Büchern haben, Bab, das bedeutet, das ist sozusagen Abschnitt oder Kapitel. Schurut. Schurut. Schurut ist Plural von Schart. Schart ist ein und Schurut. Die sind viele, Plural. Oder Ashrat, Schart und Ashrat. As-Salah, das ist das Gebet. Wenn wir von Schurut sprechen, dann müssen wir erstmal das erklären, was Schart bedeutet. Schart ist etwas, eine Handlung, vielleicht ein Wort, vielleicht eine Tat, oder etwas, was man innerlich hat. Das ist etwas. Wenn das vorhanden ist, dann ist das nicht unbedingt, pass auf, dann ist das nicht unbedingt, dass die Handlung vorhanden ist. Schreib das so, wie ich das sage. Wenn das vorhanden ist, dann ist es nicht unbedingt, dass die Handlung vorhanden ist. Wenn aber Aschab nicht vorhanden ist, dann ist die Handlung nicht vorhanden. Das heißt, die Handlung ist ungültig. Das heißt, ein Schart ist eine Voraussetzung. Normalerweise im Arabischen ein Schart Das sind die Kante. Also die Kante zwischen zwei Dingen. Wenn du etwas tun willst, dann gibt es dafür Voraussetzungen. Eine Voraussetzung oder eine Bedingung ist As-Shart. Wenn du As-Shart allein bringst, dann heißt das nicht unbedingt, dass du die Tat oder die Handlung durchgeführt hast. Wenn du aber die Handlung durchführen willst und du hast As-Shart nicht, du hast die Bedingung nicht, dann ist diese Tat ungültig, weil du die Basis nicht gebracht hast. Diese Definition gilt auch für Ar-Rukn. Ar-Rukn. Rukn, das ist Säule. Plural Arkan. Aber der Unterschied zwischen Schaut und Rukn, der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Schaut nicht von der Handlung ist. Das wird nicht von dem vom Wesen der Handlung ist. Aber Ar-Rukn ist vom Wesen der Handlung. Ich gebe schnell ein Beispiel, schnelles Beispiel, damit ihr das versteht. Die Gebetwaschung ist eine Voraussetzung für das Gebet. Passt auf jetzt. Wir sagen, Gebetwaschung ist eine Bedingung oder eine Vorbedingung für das Gebet. Wenn das vorhanden ist, jetzt du gehst, du machst Wudu. Wenn das vorhanden ist, das ist da, du hast Wudu gemacht, du hast die Waschung gemacht. Heißt das, dass du gebetet hast? Nein, du hast nicht gebetet. Ja? Aber wenn du beten willst, dann musst du unbedingt Wudu haben, damit dein Gebet gültig ist. Pass auf jetzt. Dieser Wudu hast du durchgeführt, das heißt nicht automatisch, dass du gebetet hast. Aber die Frage ist, gehört Wudu zum Gebet, zum Wesen des Gebetes? Was so? Was bedeutet das? Gehört Wudu zum Wesen des Gebetes?
Ja, aber Vorbedingung.
Habe ich gesagt Vorbedingung? Du sollst die Frage antworten, wie die Frage ist. Gehört Wudu zum Wesen des Gebetes? Ja? Nein? Nein. Warum?
Im Indien, wenn wir so machen, bedeutet...
ja, der ist kein Indien. Auf jeden Fall Barakalawikum. Passt auf in diesem Sermon. Wudu gehört nicht zum Wesen des Gebetes. Weil du, wenn du normal Wudu machst und sowas, das ist nicht vom Gebet. Aber Niederwerfung, wenn du dich niederwirfst, gehört das zum Wesen des Gebetes? Auf alle Fälle gehört das zu. Und deshalb, Niederwerfung im Gebet ist eine Säule. Aber Gebetwaschung ist eine Voraussetzung. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, die Niederwerfung gehört zum Wesen des Gebetes, aber die Gebetswaschung ist eine Vorbedingung, das gehört nicht zum Wesen des Gebetes. Aber wenn wir sagen, definiere die Säule des Gebetes und definiere die Vorbedingung des Gebetes, das ist das Gleiche. Wenn das vorhanden ist, dann ist das nicht unbedingt, dass das Gebet vorhanden ist. Wenn das aber nicht vorhanden ist, dann ist dein Gebet ungültig. Beide sind das Gleiche. Wir reden jetzt über Shurut as-Salat. Das sind die Vorbedingungen des Gebetes. Und der Autor hier, der hat Barakallahu Fikum, nicht sozusagen, der hat das nicht voneinander getrennt. Weil wir für das Gebet, pass auf, wir haben Verpflichtungsvorbedingungen, wann das Gebet Pflicht ist. Und wir haben Richtigkeitsvorbedingungen. Und hier wird damit gemeint, die Richtigkeitsvorbedingungen. Die Richtigkeitsvorbedingungen, Barakallahu Fikum, behandeln wir hier. Das bedeutet, wenn du diese Sache nicht hast, dann kann dein Gebet ungültig sein, außer dass du unschuldig bist. Und das ist Barakallahu fikum unser Thema in diesem Zusammenhang. ويجب على المصلي تطهير ثوبه. Es ist Pflicht für den Betenden, dass er seine Bekleidung reinigt. Und nochmal hier, die zwei Bedeutungen, Reinheit und Sauberkeit. Es kann sein, dass auf dein Kleid oder auf dein Bekleidung etwas Schmutz gekommen sein. Kann sein, dass du auf deine Kleidung Schmutz hast. Das heißt nicht, dass deine Kleidung unrein sind. Ja, aufpassen. Aber wenn Unreinheit drauf ist, dann musst du das wegmachen. Hier das Gebet. Und diese Al-Tahara sagt man Taharatu al-Thawbi wal-Badani wal-Makan. Al-Thawb, al-Badan, al-Makan. Al-Thawb ist Bekleidung. Al-Badan, Körper. Al-Makan, Platz des Gebetes. Die drei müssen rein sein. Rein. Natürlich, auch sollten sauber sein, aber zum Beispiel, wenn du auf ein Gartenstück beten willst, ist das sauber? Das könnte nicht sauber sein, manchmal. Das ist auch was in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Taharatu al-Thawbi wal-Badani wal-Makan. Reinheit von Bekleidung von Körper und von Platz. Taharatu al-Thawb, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Muddassir, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, und deine Bekleidung musst du reinigen. Auf jeden Fall hier, ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, haben die Gelehrten unterschiedliche Erklärungen gegeben für diese Ayah. Haben sie gesagt, وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ, das bedeutet, dein Körper, dein Seele musst du reinigen. Dein innerlich musst du reinigen. Und die anderen sagen, ثِيَابَكَ فَطَهِرْ, wir verstehen das so, wie das ist. Das bedeutet, deine Bekleidung. Und beide sind richtig. Für das Gebet, du brauchst die beiden Reinheiten. Reinheit des Herzens und Reinheit der Kleidung. Und dafür gibt es auch andere Hadithe, nicht nur die Ayah, sondern die Hadithe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in dem Kleid, in dem er seine Frau, der hat Kleid gehabt, oder der hat jetzt Bekleidung gehabt. Und es kamen Spuren von Spermien drauf. Und der Prophet ﷺ hat das sozusagen waschen lassen oder reiben lassen. Und dann hat er damit gebetet. Und das ist der Befehl, dass man sozusagen die Klamotten oder die Bekleidung reinigen muss. Auch als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, mit üblich Hadith Fatima, bin du Abi Hubeish. Sie sagte, O Prophet, wie ist das, und Asma auch, wie ist das, wenn ich auf mein Kleid Spuren von Perioden Blut habe? Der Prophet sagte, du sollst das richtig waschen. Und dann kannst du damit beten. Wenn auch nach der Waschung noch Spuren bleiben, kein Problem. Nächste Weise. Auch Barakallahu fikum. Hadith von Habiba und von anderen Sahabiya, das wird Gefährtinnen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gab bestimmte Hadithe, die das belegen. Zweitens, Taharatul Badan. Taharatul Badan. Wenn das Kleid oder die Bekleidung gewaschen werden müsste, wenn Unreinheit drauf ist, dann ist das klar auf der Körper. Und der Beweis dafür Hadith Ali, Radhiyallahu alayhi, Ali ibn Abi Talib, Radhiyallahu alayhi. Der sagte, ich war eine Person, die viel transparente Flüssigkeit produziert habe. Al-Nadi. Al-Nadi. Transparente Flüssigkeit. Nicht Barakallahu fikum Mani, nicht Pyramid, ja? Nicht Samenguss, sondern Mani. Dann sagt er, und ich habe mich geschämt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu fragen, dann habe ich jemanden zu ihm geschickt. Und er hat ihm die Frage gestellt, was ist mit einer Person, die viel transparente Flüssigkeit hat? Der Prophet sagte, du musst dein männliches Glied und die Hoden sozusagen waschen, al-unthayay. Du musst das waschen. Deshalb, das ist der Beweis, dass man die Unreinheit hier beseitigen muss vom Körper, wenn man beten will. Oder allgemeine Barakallahu fikum Reinheitsregeln, die wir haben. Drittens, Al-Makan. Al-Makan. Das ist der Platz. Und Barakallahu fikum, der Beweis dafür ist, das Hadith von den Bedouinen, der in die Moschee reingekommen ist und der urinierte in der Moschee. Der hat in der Moschee uriniert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith Abu Huraira, das war bei Al-Bukhari und Abu Dawud, al-Tirmidhi und so weiter, dass ein Mann in die Moschee reingekommen ist und dieser Mann hat uriniert in der Moschee. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, nimmt einmal Wasser und gießt das drauf. Und das ist der Beweis, dass man den Platz sozusagen auch reinigen muss. Die meisten Gelehrten sagen, das ist Pflicht, Pflicht, Platz, Körper und Bekleidung zu reinigen. Manche sagen, auch die sind viele, die sagen, das ist eine Bedingung, Vorbedingung für das Gebet. Andere haben gesagt, das ist nur Sunna. Die haben ihre Beweisung. Das heißt, damit ihr versteht, ja, damit ihr versteht, in dieser Bedingung gibt es Diskussion inzwischen den Gelehrten. Das wird manche sagen, das sind keine Bedingungen, sondern die sind Verpflichtungen. Und Verpflichtung und eine Bedingung, die sind nicht ganz das Gleiche. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, wenn man aber beten möchte, dann muss man sich reinigen, muss man den Platz reinigen, muss man sozusagen den Körper reinigen. Aber wie ist das, wenn man gebetet hat, und da gab es Unreinheit. Wenn man gewusst hat, dann sagen manche Gelehrten und hat gebetet, das Gebet ist ungültig, andere sagen, das Gebet ist weniger Lohn. Aber wenn man nicht gewusst hat, Manche sagen, trotzdem muss man nachholen, andere sagen, es ist kein Problem. Allah Ta'ala alam, das ist kein Problem, wenn man vergessen. Und das ist barakallahu fikum eine Diskussion in Usul al-Fiqh. Und zwar ist die Verpflichtung für das Gebet eine Bedingung, Vorbedingung, oder ist das nicht so? Wie können wir eine Verpflichtung oder Vorbedingung oder eine Säule bestimmen durch die Hadithe oder die Ayat? Barakallahu fikum, wir können das so bestimmen, wenn wir eine Überlieferung haben, die eine Handlung verneint oder ungültig macht. Wenn der Prophet sagt, La Salata, kein Gebet für diejenigen, der das oder jenes tut. Und von hier können wir, weil diese Form kommt, wir können vier Bezeichnungen ableiten. Entweder Vorbedingung, Säule, Verpflichtung oder beliebte Handlung. Beispiel: La Salat, La Wudu'a, Liman La Yadhkur Ismallahi Alayh. Kein Gebetwaschung für denjenigen, der den Namen Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt hat. Ja. Was bedeutet das? Heißt das, dein Wudu, deine Waschung ist ungültig? Heißt das, dass im Namen Allahs anzufangen Säule ist für Wudu? Heißt das, dass es Pflicht ist oder beliebt? Und hier ist die Diskussion zwischen den Gelehrten. Man sagt, ja, warum aber haben wir sowas im Islam? Warum haben wir die? Ja, damit wir nach Wissen suchen und damit wir Ajr bekommen. Damit wir Lohn bekommen. Damit wir immer sozusagen nach der Wahrheit suchen in solchen Themen. Aber wenn wir auch dann unterschiedliche Ansichten haben in diesen Themen, die von den Gelehrten bestimmt worden sind und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, ist das kein Problem. Und dann verwenden wir die Regel. Unsere Ansicht ist richtig und die Ansicht von unseren Brüdern ist falsch. Aber es könnte sein, dass unsere Ansicht falsch ist und ihre richtig ist. Aber wir nehmen vor uns. Wir sagen, die richtigere Ansicht ist das, was wir sagen. Und die anderen sagen auch das Gleiche. So, also aufpassen in diesem Zusammenhang. Deshalb die erste Vorbedingung, und das ist bei den meisten Gelehrten, die sagen das. Aber eigentlich, wie ich schon gesagt habe, das ist eher als Pflicht, nicht als Vorbedingung. Wir wollen keine Relation jetzt machen bei den Leuten.
Die kommen später. Pflicht bezüglich der Reinheit des Körpers.
Ja. Und so. Das bedeutet, eher ist das eine Verpflichtung. Reinheit des Körpers, Reinheit des Platzes, Reinheit der Bekleidung. Weil wenn man sagt Vorbedingung, und da hat man aus Vergesslichkeit schon so, wenn man sagt Vorbedingung und man hat das aus Vergesslichkeit sozusagen vergessen, dann müsste man das Gebet nachholen, weil die Vorbedingung nicht da ist. Aber das sagen die Gelehrten nicht. Und die meisten, die sagen, das ist Pflicht. Die meisten Gelehrten sagen, das ist Pflicht. Auch Ash-Shawqani hat sowas erklärt, indem er erklärt hat, rahimahullah ta'ala, wenn eine Verpflichtung da ist, eine Verpflichtungsform da ist, Das kann man nicht sofort als Vorbedingungsform machen. Und das ist natürlich ein Thema, was man barakallahu fikum diskutiert wird. Sehr diskutiert. Später. Der Autor sagt dann, وَسَتْعُ الْعَوْرَةِ وَسَتْعُ الْعَوْرَةِ. Satr, das bedeutet bedecken. Al-Aura ist, was man nicht zeigen darf vom Körper. Was man vom Körper nicht zeigen darf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-A'raf, ja 31, Ja Bani Adam, خُلُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد. Al-Masjid hier, das wird, Al-Masjid hier in dieser Aya, ist das Gebet. خُلُوا زِينَتَكُمْ, das wird nicht beschmückt euch, sondern das bedeutet, bedeckt eure Aura. Bedeckt eure Aura. Das bedeutet, ihr Söhne Adams, wenn ihr betet, dann müsst ihr eure Schambereich oder eure Aurat bedecken, das heißt, was man eigentlich den anderen nicht zeigen darf. Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns damit auch befohlen, dass wir unsere Aura bedecken müssen. Salawatullahi wa salamu alaikum. Bezüglich Mann und Frau. Und hier erklären wir, was ist Aura bei einem Mann und was ist Aura bei einer Frau. Aura bei einem Mann ist barakallahu fikum der ganze Körper, Entschuldigung, ist zwischen Bauchnabel und Knie. Zwischen Bauchnabel und Knie. Das ist Aura eines Mannes. Das darf er den anderen nicht zeigen. Aber der andere Körperbereich ist es erlaubt zu zeigen. Aber aufpassen, es gibt in diesem Zusammenhang unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten, weil manche sagen, Oberschenkel ist auch kein Aura. Sondern sie meinen, das ist zwischen Bauchnabel und Schambereich. Die größte Aura ist das sozusagen. Bei manchen Gelehrten. Aber es gibt ein Hadith, was klar ist, und zwar, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Fakhidu Aura. Al-Fakhidu Aura, und das ist ein Hassan Hadith. Dein Oberschenkel ist auch Aura. Dein Oberschenkel ist auch Aura, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Manche Gelehrten haben gesagt, diese Überlieferung wäre schwach. Dann haben sie gesagt, Al-Aura ist nur vom Bauchnabel bis Schambereich. Aber weil das Hadith nicht schwach ist, dann sollte man das nehmen. Auch wenn man die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Und die richtigere Ansicht ist, bei dem Mann, Aura ist vom Bauchnabel musst du bedecken, bis deine Knien, aber die Knien musst du nicht bedecken. Das wird bis Knie rein. Das ist dein Aura. Im Gebet aber, dann gibt es noch ein Hadith, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, keiner von euch darf beten, wenn seine Schulter nicht bedeckt sind. Deshalb musst du im Gebet deine Schulter bedecken. Das ist bezüglich eines Mannes. Dann kommen wir zu der großen, sozusagen jetzt Diskussion, und zwar, was ist bei Frau? Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Mar'atu Awrah. Die Frau ist Aura. Gott. Deshalb sagen die Gelehrten, Al-Mar'a, die Frau ist Aura, außer zwei, bei manchen drei Körperteile. Bei den meisten Gesicht und Hände, das Handgelenk. Bei manchen, die sagen, auf die Füße. Aber für die Füße gibt es keinen Beweis, sondern der Beweis ist anders. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمام حديث سلامة رضوان الله عليها إذا الله سبحانه وتعالى أكسبتير das Gebet einer Frau nicht ohne Chimar. Chimar bedeutet hier, was von oben bis unten ist und was ihre Füße auch bedeckt. Und dafür gibt es den Beweis von Umm Salama, als der Prophet Muhammad von den Männern gesprochen hat, dass ein Mann sein Klamotten bis, oder sein Verkleidung bis Knöchel ist. Dann hat sie gesagt, und wie ist das bei Frau? Er hat gesagt, die lässt das hinter ihr ein Handbreite. Da hat sie gesagt, dann wird man ihre Füße sehen. Dann sagte der Prophet, dann lässt sie das ein Ende. Maximal, von Knöchel. Da gibt es eine andere Überlieferung. Aber wie macht die Frau, wenn sie dann läuft auf der Straße und es wird schmutzig durch Schlamm und Wasser und so weiter? Der Prophet sagte, der Boden reinigt das. Deshalb mit Füßen, es war Barakallahu fikum, Ikhtilaf ist abzusehen, wegzulassen. Die Frau muss ihre Füße bedecken. Dann bleiben wir bei Gesicht und Hände. Manche Gelehrten sagen, Gesichtbedeckung ist eine Pflicht. Und die haben starke Beweise dafür. Andere sagen, Gesichtbedeckung ist eine beliebte Handlung. Eine beliebte Handlung für die Frau. Und die anderen sagen eine Pflicht. Wie sollte man in solchen Themen sozusagen verfahren oder wie sollte man das machen? Du sollst die Beweise von beiden Seiten lernen, wenn du die Beweise verstehst. Wenn du die Beweise aber nicht verstehst, und wenn du noch nicht die Fähigkeit hast, das zu trennen, dann nimmst du von den Gelehrten, die du vertraust. Wem vertraust du in dieser Zeit von Gelehrten? Die bekannt sind, dass sie Allah fürchten und dass sie sozusagen den richtigen Weg der Koran und Sunna folgen, dann nimm von ihnen. Und wenn man kommt zu uns und sagt, ja, bei mir ist Pflicht und der andere sagt, bei mir ist beliebt. Dann sagen wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hast du nach den Beweisen gesucht? Hast du geforscht? Wenn er sagt, ich kann das nicht, aber ich habe sozusagen von dem großen Gelehrten genommen in diesem Fall. Und was auch die großen Gelehrten, die haben unterschiedliche Ansichten. Also wenn sie keine unterschiedlichen Ansichten haben, dann sagt er, ich stehe noch vom großen Gelehrten, nein. Dann kein Problem. Und der Beweis ist der maßgebende. Und wir wissen, dass unser Salaf, Radhiallahu alayhim, dass wir die früheren Generationen, die haben diese Diskussion gehabt. Manche sagen Pflicht, andere sagen beliebt. Und das ist so geblieben. Es gibt Beweise, Pflicht und sowas. Aber mindestens, wenn die Frau das macht, dann ist das für sie gut. Ich empfehle meinen Schwestern, dass sie ihre Gesichter bedecken, weil sie mehr als ihr bekommen. Das ist schwer, ja. Das ist schwer. Aber Hijab auch ist schwer. Alles ist schwer für uns Muslime. Auf der ganzen Welt ist es schwer geworden für einen Muslim. Und wenn wir mit dieser Argumentation anfangen, weil das schwer ist, dann verlassen wir das und verlassen wir das und verlassen wir das, am Ende werden wir auch unsere Religion verlassen. Wenn auch beliebte Handlungen sind. Wenn es auch beliebte Handlungen sind. Wenn du kannst, dann tu. Du weißt nicht, wie viel Ajr du dafür bekommst. Wir wollen Ajr haben. Wir wollen mehr Hasanat bekommen. Ich möchte nicht 100, ich möchte 1 Million. Und deshalb, Barakallahu fikum, ich vertrete die Ansicht von den Gelehrten, die sagen, Gesichtsbedeckung, Händebedeckung ist beliebt. Es gibt andere Brüder vielleicht, die vertreten, oder andere Brüder, sage ich jetzt hier, die vertreten die Ansicht von den Gelehrten, die sagen, das ist Pflicht. Kein Problem, wir bleiben Brüder. Und es ist kein Thema, dass wir uns spalten oder dass wir zum Beispiel uns jetzt gegeneinander stellen. Okay, wenn du sagst Pflicht, dann hast du deine Meinung, wenn ich sage, und die Gelehrten haben diese Meinungen gehabt oder Ansichten gehabt. Alhamdulillah, das war Barakallahu fikum, Aura fil Ma'a. Ist, wie ich schon erzählt habe, alles vom Körper, beim Gebet sowieso, die Frau darf ihr Gesicht zeigen, sowieso. Und die Gelehrten sagen, wenn die Frau ihr Gesicht bedeckt während des Gebetes, dann ist das Gebet ungültig, pass auf. Während des Gebetes, sowieso kann sie ihr Gesicht zeigen. Oder sollte sie eigentlich ihr Gesicht zeigen. Außer, dass Männer dabei sind und so weiter, das ist was anderes. Aber allgemein, Barakallahu fikum, wenn die Frau, deshalb beten die Frauen mit Frauen und die Männer mit Männern, damit die Frauen auch ihre Gesichter zeigen können. Und das ist eine Erleichterung für unsere Schwestern. Das sind, Barakallahu fikum, 2 Themen. Die wir heute behandelt haben. Passt auf, aber Al-Aura muss bedeckt sein mit etwas, was zügig ist, was weit ist. Für Männer und Frauen, ne? Weil wir leider von den Frauen mehr verlangen als von den Männern immer. Die Frau, die muss sich weit anhaben und die muss sich bedecken. Ja, und du als Mann? Was ist mit dir? Auch. Du musst dein Aura bedecken und die Bedeckung der Aura, das muss auch weit sein. Es darf nicht sozusagen eng sein, dass man alles sieht bei dir. Und wenn du etwas Enges hast, dann machst du das wie Isaac. Deshalb Barakallahu fikum aufpassen in diesem Sammeln. Auch diese Hosen und sowas, was man trägt, da sollten die weit sein. Aber diese Stretch. Ja, sollte man nicht. Obwohl manche Gelehrten von Schafi'ia, die haben gesagt, egal was der Körper, was die Farbe der Haut ändert, es ist kein Problem während des Gebetes. Ah, das ist eine falsche Meinung. Falsch, ja, falsch. So wie man das gehört hat, falsch. Das ist aufpassen in diesem Namen, Barakallahu fikum. Heute haben wir über 2 Themen gesprochen, und zwar, oder über 3 Themen. Erstmal, was bedeutet Schad, was bedeutet Säule, was ist der Unterschied? Und dann haben wir über Taharat al-Tahar, Taharat al-Makan und Satr al-Awra gesprochen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira.
Das ist dann in der Regel damit gekommen.